Ich beginne mal mit ein paar Killer-Phrasen. Sie müssen. Sie brauchen mich nicht anschreien. Da haben Sie mich falsch verstanden. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Das hassen wir alle.
Aber was rätst du denn jetzt Geschäftsführern, um die Kommunikation in ihrem Unternehmen, sei es Richtung Kunden, sei es intern, wie machen wir denn das jetzt besser, Herr Dehn?
Als Führungskraft hast du ja wirklich die Chance, mit Kommunikation Menschen auch zu begeistern. Ich kenne persönlich kein Unternehmen, was eine Strategie liest, danach sagt, ah ja, alles klar, so machen wir es jetzt. Sondern erst durch diese persönliche Interaktion, das darüber sprechen, nehmen doch Dinge tatsächlich eine Form an.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo Kommunikation dann wirklich entscheidet?
Wie lang soll dieser Podcast werden?
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Ja, und ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor für die Strategie, sei es in der Entwicklung, sei es in der Umsetzung oder sei es auch nur im täglichen Doing, ist am Ende des Tages die Kommunikation. Und zwar die Kommunikation von und mit Menschen. Und dafür habe ich heute denjenigen eingeladen hier, der das häufig auch mit uns bei unseren Kunden macht, weil da liegt dann manchmal schon immer was im Argen, muss man doch sagen. Kommunikation, die Menschen verstehen sich nicht. Ganz herzlich willkommen, Sascha Dehn.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben heute wirklich, oder du hast ganz, ganz spannende Geschichten mitgebracht. Da können sich jetzt alle schon mal wirklich drauf freuen.
Jetzt setz mich nicht direkt unter Druck,
mein Daniel. Gleich die Latte schon mal hochlegen, so muss das doch sein. Wir denken bei Kommunikation im Unternehmenskontext dann, ne, mit Kunden müssen wir kommunizieren, Kundenservice-Center, wo wir uns alle immer gerne aufregen. Ne? Die Führung sollte doch bitte richtig sprechen. Und wenn es mal unternehmenstechnisch in eine strategische andere Richtung geht, dann legen wir jetzt auch jedes Wort plötzlich auf die Goldwaage. Ne?
Ja, das stimmt.
Das sind so ein bisschen die Themen. Aber bevor wir reinspringen direkt ins Thema, zwei, drei Worte noch zu dir. Du bist seit 10 Jahren selbstständig in der Kommunikation unterwegs. Kommunikation, Kultur, das hängt ja alles sehr, sehr nah zusammen. Bist da auch im Coaching stark unterwegs. Warst vorher auch mal Geschäftsführer einer Agenturgruppe im Marketing und auch Kundenservice-Center-Leiter im Automotive-Bereich. Da wissen wir, da ist immer am schlechtesten, wenn ich mich mal erinnere. Deshalb kaufe ich heute bei Tesla. Da muss ich mit keinem reden, ist ganz gut.
Werden wir ändern.
Und Dozent für Marketing und Kommunikation.
Bist genau. Noch.
Sehr gut, das mal so ein kurzer Abriss.
Ja.
Jetzt habe ich gelernt, auch bei vielen meiner Kunden aktuell, die sogar da in diesen Markt einsteigen, ist das Thema künstliche Intelligenz im Kundenservice großartig. Ne, der kann 24/7, haben wir kein Problem mehr, der kann plötzlich alle Sprachen. Super, der ist immer da, da freuen wir uns, ist in aller Munde und auch schon in vielen Kundensupport-Bereichen angekommen. Aber welche Bedeutung hat denn dann in diesen Zeiten eigentlich noch die echte persönliche Kommunikation mit dem Kunden?
Ja, also Christian, ich möchte so beginnen. Ich finde, AI, KI ist vor allem auch in aller Munde bei Key Account Managern, die diese Technik verkaufen müssen, auf Podiumsdiskussionen und in Business-Plattformen. Ja, da kreucht und fleucht diese Begrifflichkeit natürlich viel rum. Also Spaß beiseite.
Also bei uns auch natürlich.
Ist ja klar. Nimmt aber auch Einzug. Es stimmt ja auch, ist alles richtig. Wobei ich sagen muss, viele auch meiner Kunden verwenden es spärlich, vorsichtig zum Teil, aus unterschiedlichen Gründen, ne? Aus Kompetenzgründen, wir haben genug andere Themen gerade, was die Automotive-Branche auch gerade angesprochen, also wenn wir auf den Handel auch schauen, die haben ganz große Herausforderungen, gerade Hersteller auch, aber natürlich auch der Handel dadurch, aber es nimmt Einzug, klar. Allerdings, warum ist die persönliche Kommunikation immer noch so tragend? Das war deine Frage. Wenn man die aktuelle Kundenservice-Studie von Deloitte, ich glaube letztes Jahr rausgekommen,
auch mal die Shownotes.
Genau, sehr gerne. Zitieren darf, 89% aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich im Kundenservice einen persönlichen Ansprechpartner.
Ja, natürlich. Den ich dann rund machen kann.
Den ich rund machen kann, der vor allem meine komplexen Fragen, häufig rufe ich ja auch wegen einer Reklamation oder wegen einer Frage an, also in diesen ganzen FAQs, die ich auch auf Internetseiten finde, ist meine Frage nie dabei, muss ich sagen. Ja? Das heißt, ich bin immer sehr froh, wenn ich mit jemandem persönlich sprechen kann. Wir sind soziale Wesen. Und um das ein bisschen konkreter zu beschreiben, jeder von uns hat ein persönliches Lieblingsrestaurant. Sagen wir es mal so, fast alle. Ja. Bei mir ist das, ich sage den Namen jetzt nicht, sonst ist da noch voller, ein kleiner Italiener.
Oder es wird teurer.
Oder es wird teurer. Ein kleiner Italiener in Köln. Mhm. Und es läuft halt immer so, wenn ich da reinkomme, kommt sofort Antonella zu mir. Ja? Mhm. Küsschen links, Küsschen rechts. Ciao Sascha, ne? Hier in dem Platz, was möchtest du heute? Ne? Eigentlich muss sie das gar nicht fragen, was ich möchte, weil ich trinke immer vor dem Essen einen Espresso und der steht dann schon da. Ja? Und dann kommt der Pino aus der Küche, ah, ciao Sascha, ich habe heute Spaghetti Vongole, ja, hast du Lust, ich weiß, du magst das doch gerne, ja. Und dann sage ich, oh ja, gerne, Spaghetti Vongole. Dann kommt die Flasche Wasser, die habe ich gar nicht bestellt, weil Antonella weiß, dass ich das trinke, ja. Zum Schluss gibt es so ein bisschen Mandelgebäck und ein Espresso hinterher, dann kommt der Angelo, ist der Koch, auch noch aus der Küche, sagt, na Junge, hat dir die Spaghetti Vongole gut geschmeckt, ja. Und die interagieren in diesem kleinen Bistro so sensationell mit den Gästen. Und ich sage bewusst auch Gast, nicht Kunde, weil die Menschen sich wirklich als Gast fühlen. Es ist wie so ein großes Wohnzimmer. Und dann entsteht plötzlich ein Austausch mit den Gästen zusammen und man fühlt sich die ganze Zeit wohl. Das hat jetzt nichts mit Sascha Dehn zu tun, sondern das
bisschen
macht der.
Vielleicht.
Nee, auf keinen Fall. Okay. Das macht Pino und Antonella mit allen da. Das heißt, die kennen ihre Kunden. Die merken sich, was die essen und deren Vorlieben. Und dann fragen sie auch noch, was machen deine Zwillinge? Warum bist du heute alleine da? Ja? Mhm. Das heißt, wir gehen immer wieder zu unserem Lieblingsrestaurant. Auch wenn da eine alte Vespa vorne steht. So ein altes Mühlenrad an der Wand. Ne? 1000 Flaschen, bisschen Staub. Und ich weiß auch nicht, ob die Spaghetti Vongole die besten da sind, die ich jemals gegessen habe. Es ist egal. Du gehst da immer wieder hin. Weil wir soziale Wesen sind, weil wir diese Interaktion, weil wir das Menschliche lieben, aber eben nur, wenn das so läuft. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn es da jetzt gar nicht schmecken würde, gehst du da natürlich auch nicht hin. Klar. Das heißt, einen gewissen Qualitätsanspruch, wenn wir es übertragen auf andere Branchen, Produkt, Dienstleistung, natürlich muss der vorhanden sein. Aber am Ende des Tages ist es die Kommunikation, die das entscheidet, ob du da weiterhin gehst. Mhm. Und ein anderes Beispiel, was vielleicht für diese Frage interessant sein könnte, ist, wenn wir auf die ganzen Luxussegmente schauen. Ja? Da ist Kauf immer noch gleich Event. Ich gehe da hin und ich gebe viel Geld für irgendein Produkt aus und irgendwie möchte ich doch interagieren. Ich möchte ein gutes Gefühl haben, vielleicht sogar umgarnt werden. Sonst wird das mit diesem ganzen Luxusding gar nicht funktionieren.
Weil es ist nicht die Produktqualität in den häufigsten Fällen. Ne?
Ja, muss man leider so sehen. Ne? Bei manchen schon. Oder die kommt dazu.
Oder es ist Status.
Neben aber dem Image und Status.
Trotzdem, genau. Dann will ich mich auch so fühlen.
Genau, so sieht's aus. Ganz genau. Und vielleicht eine etwas lustigere Geschichte, warum AI und KI doch hier und da noch nicht so funktioniert, wie wir uns das alle wünschen und wie es eben auf diesen Podiumsdiskussionen angepriesen wird. Wenn ich bei einem Geschäft an der Kasse stehe, ich gehe immer noch zu der Kasse mit der Kassiererin oder dem Kassierer, dann gibt's ja diese Selbstscannerkassen.
Da gehe ich immer hin.
Ja, ja, genau. Und vielleicht wirst du es bestätigen. Dann kriegst du irgendwann, nachdem du da dein Gedöns fertig hast, ja, deinen Bon bekommst.
Meistens komme ich noch gar nicht bis zum Schluss, weil irgendwas konnte er ja wieder nicht scannen. Da kommt schon wieder jemand gelaufen, ne?
Genau, richtig. Mhm. Aber zum Schluss kriegst du diesen Bon, der ja bestätigt, dass du bezahlt hast. Mhm. Und da ist ein QR-Code drauf. Mhm. Und dieser QR-Code muss in so einen Laser gehalten werden, sonst geht diese Schranke nicht auf. Und sehr oft höre ich dann,
das piep, geht piep, nicht. Piep, piep,
piep. Ja, und wer macht dann die Schranke auf? Mhm. Richtig, es ist kein Computer. Es ist die Marktleiterin oder der Marktleiter, der gestresst von hinten nach vorne läuft und sagt, Entschuldigung, ja, jetzt mache ich mal die Schranke auf. Und das ist einfach ein weiterer Grund, der einfach zeigt, AI, KI, super wichtig, wird sich weiter etablieren. Natürlich, ja, wir haben letztes Jahr auch ein Projekt gemacht, der hat eine künstliche Intelligenz, du hast es schon angedeutet, Calls gemacht, Telefonanrufe angenommen und dieses Gerät, sagen wir es mal so, das war nicht krank, ja, das hat 1000 Calls gleichzeitig abwickeln können und auch immer freundlich. Und das schaffen doch auch manche Menschen an diesen Kunden-Touchpoints nicht immer.
Am Ende ist es dann die Balance. Aber wir halten fest, das Thema Kommunikation ist und bleibt einfach wahnsinnig wichtig. Und die persönliche Kommunikation zwischen Menschen, die kann dann auch den entscheidenden Unterschied machen.
Total.
Jetzt, du hast es gerade gesagt, ne, du coachst ja auch unter anderem die größten und wirklich auch exklusivsten Kundenservice-Center, die es da so gibt in Deutschland und auch deren Führungskräfte. Ja. Weil, ne, wenn ich zum Kunden irgendwie nach draußen irgendwie das Unternehmen repräsentiere,
absolut.
und innen drin passt es nicht, das ist dann auch schwierig. Was hat sich denn da vielleicht in den letzten Jahren so verändert?
Vor 10 Jahren, das erste Kundenservice-Center, was ich mit aufbauen durfte, das war, ja, man hat Leute gesucht, die sympathisch waren, die gerade aussprechen konnten, gerne mit Hotel-Background, also mal eine Ausbildung im Hotel gemacht oder an der Rezeption gearbeitet. Und dann haben so Vögel wie ich die 2 Wochen richtig trainiert im Bereich Kommunikation, Telefonie, je nachdem, was die machen mussten, Chat zum Teil auch damals schon.
Okay.
Videocalls waren noch nicht so hip. So. Und dann war es das. Dann gab es nochmal irgendwann Coaching on the Job vielleicht und dann passte das schon irgendwie. Heute, 10 Jahre später, ist der gesamte Auswahlprozess viel komplexer. Wir schließen Assessment Center wirklich davor, lassen die richtige Aufgaben vorher machen. Zum Thema Aufmerksamkeit, zum Thema Artikulation, zum Thema Zusammenfassen von Texten. Weil das ist ja total wichtig, wenn wir beide interagieren und ich muss danach als Kundenservice-Mitarbeiter etwas auslösen, einen Auftrag, eine E-Mail an anderen Kollegen schreiben, dann muss ich ja verstanden haben in wenigen Minuten, was war die Kernaussage von diesem Text, so von dem, was der Kunde gesagt hat, die Kundin gesagt hat. So, das hat sich verändert und die Kundenerwartungen insgesamt haben sich verändert. Die sind schon anspruchsvoller geworden. Das beobachte ich schon. Warum ist das so? Hat unterschiedliche Gründe natürlich, aber ein Grund ist, die ganzen Big Player, die da draußen den Online-Markt dominieren, für was auch immer, die sind zum Teil tatsächlich auch ganz gut. Beispiel, du rufst da irgendwie an oder sagst, bitte ruft mich zurück, da meldet sich tatsächlich einer.
Da ruft wirklich jemand an.
Ja,
da geht's schon los.
Genau. Und innerhalb von wenigen Minuten manchmal, ja, oder direkt, je nach Anbieter, um da jetzt keine Werbung zu machen. Und die Menschen, die dich da kontaktieren, die haben sogar Kompetenz in den Hosentaschen. Das heißt, die dürfen auch entscheiden. Die dürfen sogar budgettechnisch entscheiden.
Okay.
Also mit Rabatt oder Gutschrift oder so dürfen die sofort entscheiden. Das heißt, der Kunde, die Kundin bekommt sofort eine Entscheidung. Großartig. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf gehst du natürlich auch zu deinem Metzger lokal, zu deinem Buchhändler und merkst du, ja, so ganz so geht's meistens da nicht. Ja? Das ist ein Problem. Und Corona, das sagen vor allem die Menschen, die jeden Tag in diesen Kundenservice-Einheiten arbeiten, an den Touchpoints, Kundenkontaktpunkten arbeiten, die sagen, die Zündschnur ist kürzer geworden bei den Kunden. Ja, nach Corona irgendwie hat das was mit uns gemacht. Vielleicht auch die weltpolitische Situation, das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei. Und am Ende des Tages sind die Menschen dann wieder der Kunde. Das heißt, kurze Zündschnur. Und der letzte Punkt der Veränderung, den man sieht, wenn man jetzt nur speziell auf die Kundenservice-Center geht, Remote. Ja, vor 10 Jahren waren das Großraumbüros, die schlechten, so.
Habe ich auch mal angefangen.
Ja.
Während der Schulzeit. Habe ich mal gemacht für Peugeot damals sogar.
Ach ja, interessant. Ja, ja, ja. Aber man lernt ja sehr viel. Das ist ja gar keine Frage.
Absolut.
Die besseren, das ist dann eher so die Kategorie, die ich interessanter finde. Premium-Kommunikation, Exzellenz. Die sind dann schon auch hochwertiger ausgestattet. Schöne Büroräumlichkeiten. Also Obstkorb ist da schon auch obligatorisch. Okay. Ja. Aber mittlerweile arbeiten auch viele von zu Hause. Das war vor 10 Jahren. Gab es schon, aber sehr, sehr wenig.
Vielleicht auch noch, weil du den Metzger angesprochen hast. Ich als Vegetarier kenne mich da natürlich besonders gut aus. Bei mir in der Nachbarschaft, also ein super Beispiel, bei mir in der Nachbarschaft ist, glaube ich, so einer wirklich der absoluten High-End-Metzger in Düsseldorf. Wirklich, da steht die Schlange, die haben den Zelt da hingebaut.
Großartig.
Jeden Samstag, da musst du irgendwie eine Stunde anstehen mindestens, dass du da wirklich das hier sehr persönlich, also genau das, was du beschreibst. Und wirklich, ich glaube, so noch nicht mal 100 Meter davon entfernt ist eine andere Metzgerei.
Ja.
Die haben das auch bisher so gemacht, war nicht ganz so im Luxussegment und die sind einen völlig anderen Weg gegangen. Du musst dich registrieren, eine App. In diesem Laden arbeitet kein Mitarbeiter mehr.
Wahnsinn.
Da sind nur noch Kühlschränke. Du kannst vorbestellen, kannst die dort abholen. Aber die Schiebetür geht auch nur auf direkt mit dem Code, mit deiner App.
Okay.
Also es ist ein voll digitaler Einkauf. Da ist niemand mehr im Laden. Und da sieht man diese 2 Welten plötzlich mal so stark nebeneinander. Die ganzen Mitarbeiter von da, die sind jetzt in dem anderen Laden. Das muss man auch, weil der hatte Probleme, gute Leute zu finden. Plötzlich waren da natürlich einige wirklich Metzgerei-Fachverkäuferinnen frei.
Ist ein Ansatz. Mhm. Also ich kann da ein gleiches Beispiel bringen aus auch Handel, also Automotive, da kenne ich mich ein bisschen aus. da gibt es mittlerweile so Terminals, die eigentlich so Self-Check-In und Check-Out-Terminals, die eigentlich implementiert wurden, mal der Grundgedanke, um die Öffnungszeiten für Menschen, die, naja, um 7 Uhr schon bei der Arbeit sein müssen und um 8 Uhr macht der Händler erst auf. Ich kann mein Auto gar nicht persönlich abgeben. Da hatten die schon immer so Schlüsseltüten und ist ja klar. Aber beim Abholen ist auch ein bisschen schwierig mit dem Bezahlen und so weiter. Das heißt, eigentlich war die Idee nur, dass Kunden vor Öffnung und nach Schließung die Autos abholen können. Und die ersten Auswertungen zeigen zum Teil, 32-35% geben das Auto ab während der normalen Öffnungszeiten und holen es auch ab während der normalen Öffnungszeiten. Ja? Hinzu kommt, dass der Umsatz zum Teil um 10-15%, das ist jetzt keine repräsentative Aussage, das ist nur ein Beispiel von zwei Händlergruppen, die ich betreuen darf. Ungefähr sind die Zahlen relativ identisch. 10-15% mehr Umsatz machen als beim Serviceberater. Warum ist das so?
Ja, genau, könnte man jetzt sagen, ach, die persönliche Kommunikation doch nicht so entscheidend. Ja,
stimmt, weil zum Teil, andere Händler gehen schon wieder andere Wege, die so in der Taktung sind, die Serviceberater, die armen Kolleginnen und Kollegen, die können nicht sagen, willst du auch noch eine Fußmatte haben? Oh, ich glaube, deine Scheibenwischer müssen gewechselt werden. Aber wenn du so wie jeden Abend mit dem Jogginganzug auf dem Sofa und das iPad auf dem Schoß und du bist so in Laune und so ist das dann auch an dem Terminal. Ja, ach, wenn das leer ist, das Wischwasser mal nachfüllen, mach ich einen Klick dran. Und das lernt der Kunde natürlich, die Kunde.
Okay.
Und plötzlich gibst du dann so ganz charmant da so Sachen ein und steigerst dadurch deinen Umsatz. Das ist schon auch bitter.
Und man muss halt aber auch sagen, ne, und ich glaube, die Kommunikation würde schon entscheiden, aber sie entscheidet halt auch ins Negative, wenn sie schlecht ist. Ne, also wenn ich eins weiß, große Autohändlergruppe in Düsseldorf, ganz viele spannende Marken, da habe ich die schlimmsten Kunden-Experience ever gehabt. Also ich gehe allein schon rein und jeder will nicht mit mir sprechen.
So ist es.
Also alleine bis ich denjenigen finde, der mir helfen kann, mein Problem zu lösen, weil ich gerade reingeschleppt wurde oder sonst irgendwas, ist ein Riesenproblem. Man kann mir keinen Wagen anbieten, ich muss mir eine Malzkarre plötzlich holen, obwohl der mir zusteht. Also so lauter so Dinge, wo ich sage, so, dann will ich auch nicht mit diesen Menschen sprechen. Und dann ist mir der Terminal natürlich lieber.
Absolut. Da werde ich bestimmt heute noch ein, zwei Beispiele auch zu bringen, die das bestätigen.
So, jetzt sagst du, oder wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, Kommunikation entscheidet alles. Da kann ich jetzt natürlich in so einem Strategie-Podcast nicht sagen, ja, alles.
Recht hast du.
Da sage ich, ohne Strategie hilft dann auch die Kommunikation natürlich nicht. Ne?
Ja.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo Kommunikation dann wirklich entscheidend wird? Du hast schon ein paar Sachen rausgebracht.
Ja. Ich würde erstmal sagen, ich kenne persönlich kein Unternehmen, was, wenn das Management Board da sitzt, die Teams da sitzen, eine Strategie, Flipchart, PowerPoint-Präsentation liest, danach sagt, ah ja, alles klar, so machen wir es jetzt. Viel Spaß, viel Erfolg. Ne? Sondern erst durch diese persönliche Interaktion, zum Teil Workshops, das darüber sprechen, nehmen doch Dinge tatsächlich eine Form an. Ja? Das heißt, die Leute kapieren es, die wissen, was sie tun müssen. Ja? Und ich bringe mal ganz bewusst ein ganz anderes Beispiel dazu und bring gleich wieder, kriege gleich die Kurve. Ansonsten, ne? Du unterbrichst mich. Ich habe früher sehr intensiv Handball gespielt und mit 16 hast du auch mal keinen Bock. Ja? Du hast keinen Bock aufs Training. Aber du gehst. Warum? Weil dein Trainer dich sonst anruft. Der sagt, Sascha, wo bist du? Wo warst du heute? Kommunikation.
Oder du am Wochenende nicht spielst. Das ist dann die andere Konsequenz.
Das stimmt. Das kommt hinzu. Das heißt, du gehst zum Training. Jetzt bist du auf dem Training und dann macht er so fiese Übungen mit dir. Und du versuchst natürlich, die so lässig wie möglich zu machen. Aber der tritt dir verbal in den... Du weißt schon. Das heißt, er motiviert dich auch. Und das ist externe Kommunikation, die dich total beeinflusst und auch motiviert. Ich weiß, es gibt Psychologen, da streite ich mich auch zum Teil mit. Ich bin kein Psychologe. Die sagen, nein, externe Motivation geht nicht. Stimmt nicht, sage ich dann ganz deutlich. Ich glaube, an dem Beispiel sieht man, ja, motiviert mich schon. Vielleicht nicht über Jahre, gar keine Frage, aber situativ in jedem Fall. Und das andere ist, wenn man sich die innere Kommunikation ansieht, nehmen wir mal das Beispiel Olympia. 100 Meter Sprint. Alle stehen am Start. Männlein, Weiblein spielt jetzt keine Rolle. Nehmen wir mal für dieses Beispiel Frauensprint. 100 Meter. Alle haben am Start dasselbe Ziel. Die wollen gewinnen. Zum Teil, Christian, haben die doch auch die gleiche Strategie. Ja, und der daraus abgeleitete Plan, Trainingsplan, Ernährungsplan und so weiter. Das ist relativ identisch bei allen. Aber es wird nur einer gewinnen. Und warum ist das so? Weil die innere Kommunikation am Ende des Tages doch dir sagt, reiß dich zusammen, Junge. Mhm. Ne? Gib Gas, Baby. Ja? So, das heißt, Kommunikation ist so allgegenwärtig und wird häufig nur so rudimentär beschrieben. Kommunikation ist Sprechen. Ist ja Quatsch, ne? Kommunikation ist ja so viel mehr. Und deswegen glaube ich, ist eine faire Einigung zwischen uns beiden, dass eine gute Strategie, ja, muss auf allen Ebenen transparent sein, verständlich sein und auch kommuniziert werden. Also nur die Strategie, glaube ich, reicht nicht.
Definitiv nicht. Genau. Da bin ich ganz bei dir. Ne? Deshalb haben wir unseren Prozess, unsere Software auch gebaut, dass Menschen damit interagieren können.
Absolut.
Und ich ersetze mal Transparenz durch Klarheit.
Ja, genau.
Dann muss nicht immer alles transparent sein für alle.
Ja, das stimmt.
Und du hast das jetzt innere Kommunikation genannt. Finde ich spannend. Ich würde es jetzt mal Mindset nennen. Ich übersetze das jetzt mal.
Dann sehr gut.
Machen wir ein bisschen breiter.
Ja, klar.
Und genau das ist dann schon entscheidend. Ne? Also wenn ich dann selber schon nicht daran glaube, dass ich das gewinnen kann, dann brauche ich mich da gar nicht hinstellen. Und genauso mit der Strategie, wenn wir jetzt nicht wirklich dran glauben, dass es funktioniert, dann merken das die Leute und dann merken sie es und dann prägt sich in der Kommunikation, in der persönlichen Kommunikation nochmal aus. Und dann kann es der schönste Plan sein, das schönste bunte Bildchen. Auch unser Strategy Frame wird dann nicht funktionieren.
So ist das, ja. Und du hast natürlich auch, wenn du das ansprichst, als Führungskraft, als in dem Fall vielleicht sogar Vordenker von so einem Unternehmen, ja, um es mal bewusst in dieser alten Sprache auszudrücken, ja, hast du ja wirklich auch die Chance, mit Kommunikation Menschen auch zu begeistern. Ne?
Ja, absolut.
Also natürlich gibt es sehr unterschiedliche Führungstypen, aber ich weiß nicht, wie es dir in deiner beruflichen Laufbahn gegangen ist. Ich habe doch bei den Männern und Frauen an den Lippen gehangen, die mich begeistert haben für ihre Ideen, für
absolut.
Das Unternehmen.
Die gesagt wo haben, eine gewisse Leute, Energie einfach
ja, genau,
rüberkommt. Ne? Wenn die nicht rüberkommt, dann kann das noch so ein toller Laden sein. Also habe ich auch Beispiele aktuell.
Absolut.
Wo man das dann leider sehr schnell merkt. Und dann frage ich mich, woran liegt das? Also können sie es einfach nur nicht? Mhm. Also ist es eigentlich in ihnen drin?
Ja.
Aber sie kriegen es einfach nur nicht rüber? Mhm. Oder ist es einfach schon gar nicht drin?
Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ich mache ab und zu Einzelcoachings, nicht so oft, immer mal wieder. Da gibt es, glaube ich, mehrere Antworten drauf. Mhm. Bei den einen ist es einfach nicht da, so. Mhm. Und bei den anderen, die haben vielleicht durch viele Erlebnisse, Karriereschritte, nicht dieses Gefühl dafür bekommen, das auch präsentieren zu können. Mhm. Und das muss manchmal ein bisschen rausgekitzelt werden.
Ja,
und dann gibt es da tolle Menschen, die plötzlich wirklich Bühnen auch oder in dem Fall Säle füllen oder Menschen auch begeistern. Und nicht jeder muss der Lautsprecher sein. Ne? Es gibt auch ja sehr dezente Persönlichkeiten, die aber so eine Ausstrahlung haben. Mhm. Das ist auch Kommunikation.
Absolut.
Ja? Die Menschen begeistern.
In so Strategieprozessen, da hören wir dann ja häufig auch, ja, wir wissen schon, was unsere Kunden wollen. Mhm. Ne? So, wir kennen uns doch aus. Oder auch intern dann aber auch in der Frage kommt dann häufig immer so, ja, oh, diese Kommunikation mit den Kollegen ist schwierig. Und wenn du mit den Kunden, wenn wir dann auch mal Kundeninterviews führen, für unsere Kunden in so einem Strategieprozess, dann sagen sie so, ja, der Vertriebler, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die fragen mich gar nicht, was ich will. Und dann habe ich plötzlich einen Kunden, also wirklich reales Beispiel, sehr, sehr großer CIO einer sehr, sehr großen bekannten Firma, der sich dann plötzlich 2,5 Stunden für das Gespräch mit mir nimmt. Ich kann ihm ja jetzt in keinster Weise helfen. Ich will ja nur Dinge von ihm erfahren.
Klar.
Und er breitet mir quasi seine ganzen Schmerzen aus. Der will einfach wirklich nochmal, dass ihm jemand zuhört.
Ja, genau.
Genau. Ja. Er will jemand, dass er zuhört. Also wir wissen das doch alles. Warum klappt das auch im Jahr 2025 immer noch nicht?
Auch wieder eine sehr schöne Frage. Ich will mal ganz bewusst, ganz simpel, in einem ganz einfachen Beispiel, was so natürlich nicht 1:1 übertragbar ist. Aber wenn wir uns den Manager oder die Managerin, ich glaube jetzt mit männlich, weiblich, divers, ist eh für mich klar, ne?
Alles gut.
Wenn man sich so eine Person ansieht, im Durchschnitt. Mhm. Die arbeitet von 9 to 5. Um 17 Uhr, wenn du dann noch im Büro sitzt, kommt bei den großen Companies zum Teil der Betriebsrat rum und sagt, warum ist das Licht noch an? Mhm. Seh zu, dass du nach Hause kommst. Ne? Das heißt, dann fährt er nach Hause, natürlich arbeitet er vorher und nachher, die haben gut Druck, die Jungs und Mädels, ne? Ist klar.
Oder plant am Vormittag schon den Nachmittag, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, ja stimmt. Kriegt aber gleichzeitig noch 80 bis 100 E-Mails pro Tag, sitzt in 1000 Meetings, zum Teil in Meetings, wo er denkt, was soll ich hier? Mhm. Ja? Und muss dann noch Systempflege betreiben. Das heißt, Zeit ist für diese Person ein Riesenproblem, ein Riesenfaktor. Das heißt, dieser ganze operative Wahnsinn fällt auf mich hinein oder über mich hinweg als Managerin, als Manager. Und das ist ja auch ein Grund, du hast es eben schon angesprochen, warum unter anderem euer Strategy Frame so exzellent ist, weil diese ganze Arbeit habt ihr ja schon gemacht, ja, für diese Menschen, die eigentlich mit Strategie jeden Tag arbeiten müssten. Ne?
Eigentlich.
So, genau. Das heißt, das ist schon alles irgendwie organisiert. Aber wenn das eben nicht vorliegt, dann sagen die, ja, ja, mach ich morgen. Oder da müssen wir mal anders machen. Jetzt brennt aber da gerade für mich der Baum. Die E-Mail muss heute beantwortet werden. So. Das heißt, das ist ein Riesenproblem. Und in den Führungskräfteentwicklungsprojekten, die ich begleiten darf, sehe ich noch ein anderes Ding. Und zwar, da ist die Herausforderung der Priorisierung schon schwierig. Was meine ich damit? Ich hatte jetzt einen Workshop vor 2-3 Wochen. Da ging es um Sales, Vertriebsworkshop, und der Vertriebsleiter sagte folgenden Satz: Herr Dehn, wir müssen Leads bearbeiten. Ohne Ende Leads bearbeiten. Da habe ich dann gesagt, und eigentlich liegt das nicht so in meiner Art, so das so krass zu sagen, falsch. Sie müssen verkaufen. Ja? Und der Unterschied ist ja, ich glaube, dir ist es sofort klar, ich kann natürlich Systempflege betreiben, ich kann Leads bearbeiten, irgendwie halbherzig.
Kann auch total viel machen und bin total beschäftigt.
Genau, also was ist wichtig, was ist dringlich, so dieses, was jeder mal in irgendeinem Managementbuch mal gelesen hat, ja irgendwie. Aber es stimmt ja auch. So, das ist das eine. Das heißt, in der Kommunikation schon, was habe ich für Ziele, für Aufgaben?
Den falschen Anreiz setzen.
Genau, setze ich schon den falschen Anreiz. Und ich kenne, Christian, nicht so viele aus dem Management Board oder Abteilungsleiterebene und so weiter, die sagen, ach hör mal, Jupp, sag mir doch mal, was waren die letzten 5 Kunden, die neu sind, die jetzt vor ein paar Wochen Dienstleistung, Produkt, je nach Branche, ist jetzt völlig unterschiedlich, ne, gekauft haben. Wie war denn deren Customer Journey? Lad die doch mal ein oder wir rufen die mal an. Ich will alles wissen. Wie fanden die Usability, ne, oder was auch immer? Wie fanden die das Produkt? Macht kaum jemand.
Wir schaffen das heute noch. Und ist mir total wichtig. Also ich will es auch schon wissen, wenn die zu mir mal ins Gespräch kommen.
Super, ja. Oder das zweite Beispiel, da bin ich auch gespannt, was du sagst. Boss Undercover, das muss ja noch nicht mal Undercover sein. Ja. Also wo geht mal jemand? Die gibt es, Gott sei Dank. Bewundere ich sehr, diese Leute. Das muss ich ganz klar auch an dieser Stelle sagen. Aber du hast eben über Kundenservice Center gesprochen. Gehen die zum Kundenservice Center und sagen, hallo, bin der CEO und heute bin ich mal eine Stunde, einen ganzen Tag, ich setze mir auch das Headset auf und telefoniere heute mit. Warum? Weil ich will wissen, einmal, was unsere Kunden sagen und zweitens, was ihr da jeden Tag leisten müsst. Warum ist das so wertvoll? Nicht nur, um den Menschen Wertschätzung zu geben, das Abfallprodukt davon, sage ich jetzt mal so ganz salopp, sondern weil ich danach natürlich verstehe, was ist da los? Und dann kann ich bessere Entscheidungen treffen. Ich sehe das wir haben auch so Kultur-Change-Projekte, die ich begleiten darf. Da gehen wir genau so vor. Ich weiß, du hast das früher auch so ähnlich gemacht. Das war auch immer sehr inspirierend, auch für mich. Erstmal wollen wir doch verstehen, was denkt die Truppe? Was denkt mein Team? Was denkt das Unternehmen? So. Und erst wenn ich das verstanden habe mit Mitarbeiterbefragung, Interviews, was auch immer.
Gibt es ja genug Möglichkeiten.
Gibt es viele Möglichkeiten. Erst dann kann ich doch an den Prozessen, an den Veränderungen, häufig sind so interne Kommunikation, Wertschätzung, meistens auf Platz 1 und 2 in meinen Mitarbeiterbefragungen, die ich durchführen darf. Ne? Dann kann ich in sogenannten, wir nennen das Taskforces, also Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen, die zusammenkommen und aktiv an dem Problem, an der Herausforderung, an der Situation, was auch immer, arbeiten.
Okay.
Und das funktioniert wunderbar, weil die Akzeptanz steigt total von den Dingen, die da verändert werden sollen. Und zweitens, plötzlich müssen die liefern. Das heißt nicht mehr Monkey Management, so, ja, da haben wir ein Problem, Chef, mach mal, sondern ich muss selber einen Vorschlag bringen. Kundensicht ist es ja genauso, ja. Das heißt, wir wollen doch erstmal verstehen, was wollen die Kunden, was denken die? Und erst dann kann man auch mit Kunden gemeinsam Produkte, Ideen, Dienstleistungen verändern, verbessern.
Absolut. Aber meistens, ne, sperrt man sich halt gerne ins Büro ein und ist sehr beschäftigt.
Ist sehr beschäftigt.
Ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir viel über Kundenkommunikation gesprochen. Jetzt, und ich weiß, die hast du. Hast du so ein paar schöne Schoten für uns, die dir dann so begegnen?
Wie lang soll dieser Podcast werden?
Wir haben ja quasi unendlich, wir können mehrere Folgen ja, machen. Aber
ich glaube, nee, wir wollen die Leute nicht langweilen. Ich beginne mal mit ein paar Killerphrasen, wenn ich darf. Also ja, wir nennen das immer Killerphrasen. Die erste Killerphrase, die ich eigentlich überall höre, egal ob vis-à-vis, in der Telefonie, in Chats, in Briefen, also oldschool noch, der Brief kommt nach Hause, ja. Sie müssen. Was auch immer. Das hassen wir alle. Ja, also Sie müssen will keiner hören. Alpha wie normale Schäfchen wollen eigentlich das Wort Sie müssen nicht hören oder diesen Satz Sie müssen. Das heißt, den kannst du direkt streichen. Dann so ein Klassiker ist, ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Ja, kann ja sein, Schatz, dass du das nicht sagen kannst, aber kümmere dich. Ja, und da gehen wir auch wirklich ins Sparring, ins Coaching, wo wir sagen, sag doch einfach, ich kümmere mich darum. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Da kümmere ich mich drum. Ist zum Beispiel ein Rieseneffekt in diesem Gespräch mit den Menschen, mit den Kunden. Ja? Oder da haben Sie mich falsch verstanden. Warum sage ich diesen Satz überhaupt? Oder Sie haben sich missverstanden oder solche Formen davon. Ne? Völlig unnötig. Meine Aufgabe ist es, das halt besser zu erklären. Ja? Oder zu beschreiben. Erklären ist ja schnell wieder wie müssen. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein im Wording. Ne? Also kann man alles streichen. Und wenn man so ein bisschen in die Eskalationsstufe gehen möchte, Sie brauchen mich nicht anschreien. Höre ich auch. Das heißt, wenn du mal einen Eskalationskunden hast, der wirklich laut wird, nehmen das manche Menschen persönlich, die eigentlich den von 180 auf normal 0 wieder runterpegeln sollen, kriegen die nicht hin. Warum? Weil die es persönlich nehmen.
Okay.
Und da gibt es so eine Floskel in den Workshops, sagen wir, jeder Kunde darf mich eigentlich richtig beschimpfen. Wenn mein Puls hochgeht, dann bin ich noch nicht so weit. Ja, weil der kennt mich ja gar nicht. Muss ja ganz cool bleiben. So, aber meine Aufgabe ist es, dass der noch lächelt. Und wenn du das kommunikativ schaffst, bist du schon ziemlich gut. Das ist das eine. Und letztes Beispiel aus dem Einzelhandel. Du hast schon so ein paar Beispiele gerade schön gebracht. Ich habe gesagt, ein paar werde ich noch bringen.
Ja.
Ist, du willst eine schöne Jacke kaufen in Größe M. Und fragst, ob die in M noch da ist. Weil da ist nur L und XL und S. Und die Verkäuferin, der Verkäufer kommt gar nicht von seiner Theke weg, sondern die rufen rüber, wenn es da nicht mehr in M hängt, haben wir es nicht mehr. Ja? Also keine Aktion, ich schau mal gerne für
wir Sie können das noch besorgen.
Dich. Ich kann es bestellen, ey komm, gib mir deine Adresse. Wenn das ein coolerer Laden, entspannterer Laden ist, null. Ist dem auch völlig egal. Ne? Und das symbolisiert, ich druck's mal ordinär aus, verpiss dich halt. Ne? So, das ist das, was du wahrnimmst. Ein Riesenproblem. Gerade wenn wir beim Einzelhandel sind, verspielt dieser damit seinen ganz klaren Wettbewerbsvorteil oder Vorteile. Absolut. Nämlich die Nähe. Ich kann da zu Fuß hingehen vielleicht. Ich kann das Produkt anfassen, Haptik. Und ich kann es direkt kaufen. Ich kann es sofort mitnehmen. Nee, habe ich aber keinen Bock. Ja, so kaufe ich nichts und gegebenenfalls gehst du danach auch nie wieder hin.
Absolut. Und das ist meistens die Customer Experience. Ich bestelle online, es kommt zu mir nach Hause. Okay, wenn ich es bei der Post abholen muss, dann kriege ich wieder eine schlechte Experience.
Ja,
aber, ne, so, aber selbst das nehme ich in Kauf, auch dass ich es wieder zurückschicken muss und ich nochmal ein Etikett. Selbst das nehme ich in Kauf, weil ich denke so, oh nee, weil da gehe ich hin, die haben es eh nicht für mich, der will nichts mit mir zu tun haben. Also ich gehe gern einkaufen, aber ich suche es mir schon sehr, sehr gut aus, wenn ich irgendwo hingehe.
Vielleicht einen Satz dazu. Ich bestelle nicht so viel Klamotten mehr wie früher. Früher habe ich schon mehr Klamotten auch bestellt. Aber wenn ich Klamotten bestellt habe, früher war da ein Retourbon drin. Das hast du eben schon mal angedeutet. Ne?
Ja, ja.
Und plötzlich war der nicht mehr drin. Ich musste,
weil man es schwerer machen muss, ne? Dass keine Retoure kommt.
Ich muss mich online irgendwo anmelden. Ja, jetzt habe ich da kein Kundenkonto, Christian, sondern ich habe als Gast bestellt. Das heißt, ich muss erstmal überlegen, mit welcher Trash-E-Mail habe ich da bestellt.
Ja, ja.
Die muss ich raussuchen. Die Bestellnummer brauche ich, weil sonst komme ich gar nicht auf diese Plattform. Jetzt habe ich es rausgefunden. Manchmal dauert das 48 Stunden, bis der erkennt, ah, der hat die Sachen schon. Ich will aber sofort retournieren. Okay, das heißt, ich muss nochmal da rein. Dann muss ich anklicken, welche Produkte, in dem Fall waren es Klamotten, zurückschicken möchte. Ätzend. Mit dem Ergebnis, da bestelle ich nie wieder. Weil mir dieser Prozess schon zu lästig ist.
Darf ich da einmal kurz reingehen?
Na klar.
Also ich habe gerade das Beispiel, ne? Die Top-Brand schafft's und hat das noch dabei. Und gibt mir noch ein positives Feedback, obwohl ich es zurückgeschickt habe.
Ja.
Die zweite gute Brand, ja, hat es nicht dabei, bin ich schon ein bisschen, na, gefällt mir schon nicht so, aber da schreibt mir jemand wirklich eine ultrapersönliche E-Mail und gibt mir zwei Empfehlungen
super
für Alternativprodukte. genau, die noch in meiner Größe da sind, wo die Farbe auch passen würde. Ich habe mir den angeguckt, hat trotzdem nicht gepasst. War dann kein Problem und sofort hatte ich das, aber ich hatte wirklich eine persönliche Interaktion und ich würde, also ich glaube von den, ich habe mir gerade mal so 3 Jacken bestellt, ist ja gerade Sale, guckt genau, man sich ja mal ein bisschen was an. Ich glaube, da würde ich wieder hingehen, weil ich hatte eine echt gefühlt menschliche Interaktion, auch wenn die nur per E-Mail war. Ne?
Total, das beschreibt ja, dass beide Techniken, einmal die KI, AI oder klassisch einfach ein Online-Handel mit Kombination mit dem Persönlichen, was möglich sein muss, in der Kombination unschlagbar ist. Und ich habe vor Wochen im Einzelhandel, ich habe einen Gutschein von einer Buchhandlung geschenkt bekommen und ich habe ein Buch über amerikanische Oldtimer bestellen wollen. Das muss man im Ausland bestellen. Und habe ich da angerufen, bestellen Sie mir das bitte, dann kann ich den Gutschein auch einlösen. Dann sagt sie, ja, wir bestellen Ihnen das. 2 Wochen nichts gehört. Habe ich da angerufen, Entschuldigung, ich hatte so ein Buch bestellt, haben die mich im System nicht gefunden. Oh ja, okay, ja, dann bestellen wir es nochmal. Alles klar. 2 Wochen wieder nichts gehört. Dann war ich da mal im Ort und bin da rein. Ich habe gesagt, sorry, hallo, hier ist Sascha Dehn. Ich würde gerne mein Buch, wie sieht's aus? Oh, wir hätten Sie heute angerufen. Ist klar. Ne?
Gibt's nicht mehr.
Wir können das nicht bestellen.
Ja, genau.
Und dann sage ich, jetzt gehen Sie mal da auf diesen komischen amerikanischen Online-Händler, der mit Büchern mal angefangen hat. Ich kann das da bestellen. Kriegt man das da auch nicht über Nacht? Dauert auch 2, 3, 4 Tage, weil es im Ausland bestellt werden muss. Aber du kriegst das. Das heißt, was hätte ich gemacht, wenn das meine Buchhandlung gewesen wäre? Ich hätte es da bestellt, damit der Kunde es bekommt. Ich hätte natürlich keinen Gewinn gemacht, egal.
Völlig egal, aber Hauptsache, der Kunde kommt wieder.
Weil, auch hier, kleine Studie, Brand 1 hat, schon ein paar Jahre her, ich bin mir nicht ganz sicher, auch eine Befragung gemacht, eine Studie gemacht zum Thema Kundenzufriedenheit, Kundenbedürfnisse. Und da kam raus, 92% sagen, Zuverlässigkeit ist mein Servicekriterium Nummer 1. Und das Beispiel, was ich hier gerade gebracht habe, tja.
Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit.
Ja, ist
da
nicht
mal nicht vorhanden. Ja, genau, ne? Und eigentlich interessiert mich der Kunde auch nicht.
So sieht's aus.
Jetzt haben wir einen schönen Abriss gemacht. Wunderschöne Beispiele, Sascha. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank.
Ich hoffe.
Aber du weißt, ne, wir brauchen immer, da waren auch schon ganz viele sogar sehr Hands-on-Beispiele dabei, wie man die eigene Kommunikation sogar verbessern kann. Aber was rätst du denn jetzt mal so Geschäftsführern, ne, so ganz konkret, um die Kommunikation in ihrem Unternehmen, sei es Richtung Kunden, sei es intern, wie machen wir denn das jetzt besser, Herr Dehn?
Kommunikation ist natürlich nicht nur Sprechen. Kommunikation ist Auftritt, zum Teil auch Klamotte. Ja, muss man einfach so sagen. Ob das viele gut finden oder schlecht finden, spielt erstmal keine Rolle. Es ist so. Kann auch jeder für sich natürlich entscheiden und bewerten. Aber zur Kommunikation, das wird gern vergessen, merke ich dann doch, gehört auch das Zuhören. Und ich sitze häufig in Meetings. Und dann möchte die Frau Müller, der Herr Meier, mit dem Chef was besprechen und hat eine Idee oder eine Frage, eine Kritik. Und nach einer gewissen Zeit passiert Folgendes. Ja, das.
Genau das.
Einmal,
ne?
Das. Der ist abgelenkt.
Spielt auf dem Handy.
Spielt auf dem Handy. Oder er kriegt, das merke ich auch, so einen glasigen Blick. Das heißt, der schaut durch diese Person durch und denkt schon über seine Antwort nach. Meistens denken die Jungs und Mädels da gar nicht mehr, weil die haben diese Sachen schon 100.000 Mal erlebt. Die wollen jetzt eine Entscheidung. Die wollen sich auch nicht weiter zutexten lassen. Das heißt, es ist so, wenn du nicht richtig zuhörst, auch als Führungskraft, Geschäftsführer, wer auch immer, dann ist es wie 180 fahren und eine WhatsApp lesen. Die nächsten Meter kriegst du nicht mit. Und was passiert dann? Das ist ja dieser Circle, der dann entsteht, oder Spirale, muss man eher sagen. Die geht mit ihrer Espresso-Tasse und dem Kippchen vor die Tür, ich nenne das immer Kaffeeküchenplauderei, und sagt mit ihrer Kollegin oder spricht mit ihrem Kollegen, zum den brauchst du gar nicht gehen. Ne? Der hört nicht zu, da kannst du vergessen, ne? Der hat immer seine vorgefertigten Meinungen. Und das führt dazu, dass die irgendwann gar nicht mehr kommen, die Leute. Riesenthema. Also erlebe ich wirklich fast wöchentlich. Insbesondere bei den Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedback.
Passiert das immer.
Wahnsinn. Okay. Und das ist die interne Sicht, die externe zum Kunden. Ich sag mal so, du musst schon halb so gut wie Pino sein. Ja.
Der kleine Italiener aus Köln.
Ja, genau. Da werde ich später bestimmt noch was zu sagen. Wenn du das nicht schaffst, ist schon schlecht. Ne? Aber ich möchte auch eine Lanze brechen für die Führungskräfte. Weil, machen wir uns nichts vor, wem erzähle ich das? Ich meine, du bist jeden Tag mit dieser Liga unterwegs. Führung ist auch komplex geworden. Natürlich, es gibt noch ein paar Generaldirektoren. Ne, die heißen auch so, ja, noch.
Oder Frühstücksdirektor.
Ja, okay, mhm, aber mit Vorzimmerdame. Genau. Ja, und so einem kleinen Gerät, da drückst, mhm, du auf so einen Knopf und sagst, mhm, Frau Müller, bitte 2 Kaffee, ja, mit Sahne und Zucker.
Aber
ja,
selten geworden.
Es ist sehr selten geworden, gibt es, mhm, ganz wenig noch, mhm, deswegen will ich die mal ausklammern. Aber es gibt viele unterschiedliche Generationen, mhm, ja, und die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das merkst du auch als Dozent. Aktuell bin ich nicht so aktiv wie früher, mhm, aber...
Wir waren ja mal in der gleichen Hochschule unterwegs.
Wir waren
unterwegs,
in der gleichen Hochschule
konnte
unterwegs.
Konnte schon speziell werden.
Das,
ne,
konnte sehr speziell werden. Also Generation XYZ, wie man so schön zu sagen pflegt, die natürlich ganz andere Erwartungshaltung auch an Führungskräfte stellen. Mhm. Ja? Die wollen zum Teil Mentoren haben, mhm, Mentorinnen. Führungskraft ist schon ein schwieriges Wort. Leadership, um das große Wort mal. Mhm. Da steckt ja auch Leader drin. Wenn wir das übersetzen, oh, in Deutschland schwieriges Wort. Ja? So, das heißt, das wollen wir alles nicht so richtig. Und zum Teil begleite ich Startups. Da habe ich so einen Workshop entwickelt, der heißt, mhm, Vom Hoodie zur Hierarchie. Weil die ersten 2 Jahre ist alles easy peasy und dann kommt die 3. Investorenrunde und dann sagen, mhm, die, wo ist der ROI? Und dann werden die alle ganz hektisch und plötzlich brauchen die Struktur und auch, mhm, übrigens auch Strategie, mhm, das ist ein anderes Thema. Mhm. Ich werde mal ein paar Visitenkarten rüberschieben. Aber diese Menschen haben einfach einen unterschiedlichen Anspruch an Führungskräfte. Das, mhm, war in den 80ern, 90ern bei unseren Eltern auch anders. Da hieß es, das hast du zu tun. Und dann hat er das gemacht, der Jupp. Ja, ich, ja, sage immer gerne Jupp. Ich möchte keinen beleidigen, der Jupp heißt, um Gottes Willen. Und hinzu kommt der Krankheitsstand. Mhm. Das wird nicht so gerne kommuniziert, aber ist in Deutschland, in Europa einfach mit Abstand am höchsten. So. In manchen Branchen Arbeitnehmermarkt. Mhm. Und jetzt segeln diese Führungskräfte in dieser Gemengelage rum und müssen aufpassen auch, wie sie kommunizieren, interagieren, weil sonst gibt es auch mal den gelben Schein. Ich weiß, das eckt an, was ich sage, aber es, mhm, ist einfach das, was ich jeden Tag erlebe. Was Führungskräfte mir sagen, Herr Dehn, wenn ich das jetzt noch fordere, dann ist morgen die halbe Mannschaft nicht da. Mhm. Und deswegen möchte ich dafür auch einfach mal eine Lanze brechen. Es, mhm, ist auch je nach Branche, je nach Situation im Unternehmen, mhm, und wie so der Wettbewerb gerade aufgestellt ist, die einen sind ein bisschen erfolgreicher, komm zu mir, also, mhm, hohe Abwanderungsquote, mhm, ist es auch sehr anspruchsvoll für Führungskräfte. Gar keine Frage.
Absolut. Dann sind wir wieder am Anfang. Dann kann die KI auch einen Unterschied machen.
Ja, vielleicht. Ja, muss ich leider sagen, ja.
An der Stelle dann schon. Aber trotzdem, ich halte fest und ich glaube, die These, oder es ist ja schon gar keine These mehr nach diesem Interview, dass Kommunikation am Ende, wenn es auch eine gute Strategie gibt, Einschub, entscheidet alles. Sascha, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du heute da warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcast. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.